Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir? Alles gut?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, bei mir ist alles gut, bei dir hoffentlich auch.
Ja, herrlich. Ich hatte ja das große Glück, in der letzten Woche für euch eine tolle Veranstaltung moderieren zu dürfen. Werde ich gleich kurz noch was zu sagen, weil es thematisch herrlich reinpasst. Und das hat mal wieder Riesenspaß gemacht und es beflügelt einen immer so ein bisschen, weißt du. Insofern bin ich bin gut drauf, auch wenn die Nase ein bisschen allergiemäßig heute näselt. Das liegt wahrscheinlich an der Birke hier bei mir vor der Tür. Wenn ich also mal kurz wegschnupfen.
Na, das Problem haben wir ja gerade alle so ein bisschen, fast alle.
Das ist lustig, ne? Weil die Allergien, das kommt auch so in Wellen. Manche Jahre ist es entspannt, manche ist es schlimmer. Also die gute Nachricht an euch da draußen, nächstes Jahr ist es dann besser, wenn es dieses Jahr schlimm ist. Die schlechte Nachricht, wenn es dieses Jahr entspannt ist, nächstes Jahr könnte hart werden. Wir haben heute natürlich auch wieder ein Oberthema im Ohr am Netz, im Eco-Podcast. Und zwar gucken wir uns heute mal die digitale Bildung an, beziehungsweise die digitale Schule.
Ja, großes Aufregerthema, kann man ja fast schon sagen. Also zumindest bei allen, die irgendwie mittel- oder unmittelbar damit zu tun haben, beteiligt sind. Lehrer, Schüler, Schülerinnen, Lehrerinnen, Eltern. Irgendwie haben alle eine Meinung dazu. Es ist ja auch ein sehr, sehr aktuelles Thema, denn man muss ja sagen, digitale Bildung ist ja eigentlich die zentrale Zukunftsaufgabe. Ja, wenn wir die digitale Transformation in allen Bereichen vorantreiben wollen, in Deutschland, in Europa und eben ja auch dem Fachkräftemangel, den wir ja auch immer wieder hier erwähnen, entgegenwirken wollen, dann müssen wir uns darum kümmern, dass der Nachwuchs einfach gut ausgebildet ist, digitale Kompetenzen erlangt.
Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um andere Neuigkeiten aus der digitalen Welt, wie immer.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, und wir starten auch hier mal wieder mit einer kleinen News passend zum Thema. Vergangene Woche am Donnerstag war ja wieder der Girls und Boys Day. Auch hier geht es ja um das Bildungsthema. Es ist der bundesweite Aktionstag zur klischeefreien Berufsorientierung für Jungen und Mädchen, wo also Jungen und Mädchen Berufe vorgestellt werden sollen und ein bisschen dafür geworben wird, dass eben vielleicht auch mehr Jungen mal eine Karriere als Erzieher in Betracht ziehen und vielleicht mehr Mädchen sich zur Informatikerin ausbilden lassen. Und in dem Kontext haben wir mit Civi mal wieder eine kleine Umfrage gestartet, weil wir wissen wollten, wie sieht es denn aktuell aus mit der Vermittlung digitaler Kompetenzen in der Schule? Und ja, das Ergebnis war leider gar nicht so gut. Es ist ja immer eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, die wir da machen. Und demzufolge sagen tatsächlich lediglich 18,7% der Befragten, dass sie in den letzten 3 Jahren, also seit der Corona-Pandemie, eine Verbesserung der Vermittlung digitaler Kompetenzen in der Schule feststellen. Und fast ein Viertel, also 23,9%, fast 24% der Befragten sagen tatsächlich, dass die Vermittlung digitaler Kompetenzen in den Schulen sich sogar in den letzten 3 Jahren noch verschlechtert hat. Also während ja in der Corona-Pandemie zahlreiche Jobs digitalisiert wurden und auch der Unterricht teilweise digital stattfand, scheint diese Entwicklung an vielen Schulen trotzdem wohl nicht so ganz nachhaltig gewesen zu sein. Also es fehlt ja nach wie vor auch häufig an den nötigen digitalen Infrastrukturen. Mhm. WLAN ist immer noch ein Problem an vielen Schulen. Auch die technische Ausstattung mit Endgeräten und nicht zuletzt auch natürlich das dazugehörige Know-how und Etablierung zuverlässiger Lernplattformen und. Wir sehen, das Thema ist komplex, werden, denke ich, auch im Verlauf der Folge noch über das ein oder andere da sprechen. Aber so zumindest erstmal das Ergebnis unserer Umfrage.
Es ist alles so kompliziert, ne? Und da hat man auch DSGVO und alles. Also das ist nicht so ganz einfach. Überhaupt dieses ganze Digitalisierungsding scheint nicht so ganz einfach zu sein, also zumindest aus deutscher Sicht. Deswegen gibt es ja die Digitalstrategie der Bundesregierung und da gab es letzte Woche ein kleines Update. Bis 2025 soll Deutschland mit dieser Digitalstrategie der Bundesregierung unter die digitalen Top 10 Europas springen. Schauen wir mal. Allerdings liegen wir nämlich in puncto Digitalisierung immer noch richtig weit hinten, unter anderem hinter Nachbarn wie zum Beispiel Slowenien und Malta. Naja, jetzt hat Digitalminister Volker Wissing gemeinsam mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach am vergangenen Dienstag in Berlin eine kleine Zwischenbilanz zur Digitalisierung Deutschlands gezogen und hat auch gegenüber dem Beirat Digitalstrategie Deutschland den aktuellen Status quo präsentiert und über verschiedene Schwerpunkte der Strategie geredet. Als Beiratsmitglied war auch Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe mit live vor Ort. Dieser Beirat Digitalstrategie Deutschland, der begleitet die Digitalstrategie und die darin formulierten Leuchtturmbeispiele und soll die aber auch während der Zeit schon bewerten, um gucken, ob es da wirklich schnell genug vorangeht und zwar schon innerhalb des ersten Jahres. Also da ist jetzt schon ein Vierteljahr um. Theoretisch muss man da jetzt echt ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil 2025 ist gefühlt ja übermorgen. Auf der Veranstaltung betonte aber Wissing auch die Möglichkeiten, die durch digitale Lösungen geschaffen werden und rief die Politik zur raschen Umsetzung auf. Ja, das muss er wahrscheinlich noch viel öfter und viel lauter rufen. Der Verkehrsminister plant insbesondere analoge Strukturen zu digitalisieren und effiziente Regulierung beispielsweise für künstliche Intelligenz zu schaffen und es nicht zu verbieten, wie es Italien zum Beispiel gemacht hat, sondern es sinnvoll zu nutzen und von vornherein gleich mitzuspielen, auch beim Netzpolitischen Forum. Das ECO, das ist die Veranstaltung, die ich gerade erwähnte, die ich moderieren durfte, war Wissing mit vor Ort und da haben wir eine ganze Weile darüber geredet und er hat auch ein paar ganz kluge Sachen gesagt. Außerdem wurde natürlich da diskutiert, unter anderem mit Anna Christmann, der Beauftragten der Bundesregierung für digitale Wirtschaft und Startups. Dann war Oliver Sümer mit dabei, der Vorstandsvorsitzende des ECO. Und der hat vor allem kritisiert, dass es halt irgendwie immer noch so ein bisschen hinkt, ne? Dass wir immer noch langsam sind. Leuchtturmbeispiele sind toll, aber ich sag mal, die Leuchtturmdichte müsste zunehmen, wenn wir wirklich schnell vorankommen wollen. Also ein weites Feld und auch hier viele kleine Problemchen und hoffentlich jetzt auch mal viele kleine Lösungen, die uns zumindest Hoffen machen und da auch andere inspirieren, irgendwie Bock auf Digitalisierung zu haben und nicht andere abschrecken.
Ja, im Fokus dieser Beiratssitzung zur Digitalstrategie, die Sven hier gerade schon erwähnt hat, stand das Thema digitale Gesundheit übrigens. Hier soll es ja auch endlich schnell vorangehen. Ich weiß nicht, Sven, hast du eigentlich schon eine elektronische Patientenakte?
Ey, wenn ich dir jetzt sage, dass ich das überhaupt nicht weiß, dann wirst du wahrscheinlich mich auslachen, aber ich glaube, ich war seit 6 Jahren nicht beim Hausarzt. Also insofern kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe jedenfalls nichts irgendwie eingerichtet. Insofern vermute ich,
ja,
ich habe
noch keine. Ja, das ist der springende Punkt. Genau. Also wenn du eine hättest, dann wüsstest du es wahrscheinlich, weil du sie eben tatsächlich aktiv eingerichtet hast. Tatsächlich können alle gesetzlich Versicherten bereits seit dem 1. Januar 2021 elektronische Patientenakten ihrer Krankenkassen erhalten. Doch bislang ist das eben auch noch nicht so richtig durchgedrungen. Das ist ein freiwilliges Angebot und das nutzen bislang einfach sehr wenige Menschen in Deutschland. Und das will Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, jetzt ändern. Es soll eine bundesweite Aufklärungskampagne geben, mit der eben die Akzeptanz und ja, ich glaube auch erstmal einfach das Wissen um diese elektronische Patientenakte gesteigert werden soll. Ja, bereits im März jetzt diesen Jahres hat Karl Lauterbach eine umfassende Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege vorgelegt. Diese sieht unter anderem auch die Einführung des sogenannten Opt-out-Prinzips noch in dieser Legislaturperiode vor. Das bedeutet eben, dass man ja sich nicht mehr aktiv darum bemühen muss oder kann, dass man eben so eine elektronische Patientenakte bekommt, also Opt-in, sondern dass man es jetzt eben so handhabt, dass man, wenn man es eben nicht haben will, aktiv widersprechen muss. Das soll eben auch dazu führen, dass einfach mehr Menschen hier künftig teilnehmen und eine solche Digitalisierung ihrer Patientenakte erhalten.
Also Opt-out ist genau das Richtige für so einen faulen Menschen wie mich. Also ich freue mich, wenn ich dann eine digitale Patientenakte habe, weil aus meiner Sicht hat die wirklich nur Vorteile. Ich weiß nicht, hast du schon eine, Sidoni?
Nee, ich habe eben auch noch keine. Also bei mir ist das ja auch so ähnlich. Bei mir funktioniert es auch besser, wenn ich irgendwann mal gesagt bekomme, ab jetzt ja oder nein sagen. Und genau, und so soll es eben erreicht werden, auch laut Bundesgesundheitsministerium, dass bis zum Jahr 2025 rund 80% der gesetzlich Versicherten dann über eine solche elektronische Patientenakte verfügen.
Na, hoffen wir mal, dass es im Gesundheitssektor schneller vorangeht mit der Digitalisierung als in der digitalen Bildung. Das ist ja das Thema dieser Folge des ECO-Podcasts, das Ohr am Netz. Naja, und auch da lassen wir uns erstmal ganz kurz und kompakt ins Thema einbringen.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Fachkräftemangel, fehlende digitale Kompetenzen sowie schlecht ausgestattete Räumlichkeiten. Das sind Probleme, mit denen Schulen in Deutschland noch viel zu häufig konfrontiert sind. In einigen Ländern, wie den USA oder Großbritannien, hatte bereits vor 5 Jahren jedes Kind Zugang zu mehr als einem Computer. In Deutschland waren es 2020 durchschnittlich nur 0,61 Computer pro Kind. Doch besonders die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der Zugang zu digitalen Endgeräten sowie die flächendeckende Digitalisierung im Bildungswesen maßgeblich sind. Mit der Einführung des Digitalpakt Schule im Jahr 2019 hat die Bundesregierung konkrete Fördermittel zur Verfügung gestellt, um die Digitalisierung der Schulen voranzubringen. Die anfänglichen 5 Milliarden Euro wurden im Zuge der Corona-Pandemie um 1,5 Milliarden Euro erweitert. Das Geld soll unter anderem für schnelles Internet, WLAN, digitale Lernplattform oder Endgeräte genutzt werden. Die Corona-Hilfen decken zusätzlich die Bereitstellung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler, Online-Lehrmaterial oder aber auch die IT-Administration an Schulen. Bisher ist nur ein Drittel der Mittel abgeflossen, zwei Drittel sind verplant. Tatsächlich steht ein zweiter Digitalpakt im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Wann dieser kommt, ist aber noch unklar. Auch die EU hat Fördermittel für digitalere Schulen bereitgestellt, welche laut einer Prüfung des Europäischen Rechnungshofes in diesem Jahr in Deutschland bisher nicht optimal genutzt wurden. Digitale Bildung ist ein vielschichtiger Begriff. Er umfasst nicht nur die technologische Ausstattung von Schulen, sondern auch die IT-Kompetenz von Lehrkräften, die Wartung und Instandhaltung von Endgeräten und letztendlich auch die IT-Kompetenz von Schülerinnen und Schülern. Denn vor allem diese müssen fit gemacht werden für eine Zukunft, die immer digitaler wird.
Also die Zeiten haben sich geändert, kann man sagen, weil früher hieß es ja immer, ja, wir haben kein Geld, wir können keine Digitalisierung machen. Geld ist im Moment offenbar nicht das Problem, oder Sinoni?
Nee, offenbar nicht. Also zumindest, wenn man ja auch hört, um welche Summen es da geht, jetzt zuletzt beim Digitalpakt Schule und dann wurde das Ganze ja auch noch aufgestockt von der EU. Die Gelder sind offenbar da, nur häufig hapert es wohl daran, dass die eben auch abgerufen und dann eben auch richtig eingesetzt werden. Also das hat zuletzt jetzt nämlich auch der Europäische Rechnungshof festgestellt. Rund 1,2 Milliarden Euro erhält Deutschland ja immerhin von der EU, um die Schulen digital fit zu machen. Das kommt noch drauf sozusagen auf die Gelder aus dem Digitalpakt. Doch so richtig scheint das eben aktuell noch nicht zu klappen. Ja, teilweise werden die Bedarfe der Schulen gar nicht ermittelt in Deutschland. Da spielt wahrscheinlich auch mit rein, dass das ganze Thema ja Ländersache ist. Mhm. Da bekommt dann Schulen, die es eigentlich gar nicht bräuchten, auf einmal ganz viel Geld und die, die es eigentlich bräuchten, bekommen es dann eben nicht. Lehrkräfte durften auf ihren Dienstgeräten teilweise nicht die für den Unterricht benötigte Software installieren, dann bringen einem die Geräte natürlich auch nicht viel. Geräte der Lehrer waren nicht mit Geräten der Schüler kompatibel, wegen verschiedener Betriebssysteme und. Ja, also eine ähnliche Kritik gab es auch schon vom Bundesrechnungshof. Wir sehen einfach, wie du auch schon gesagt hast, Sven, das Geld scheint da zu sein, aber das alleine ist eben nicht das Problem. Ne? Auch technische Ausstattung alleine, damit bringt's ist es nicht. Eben nicht getan.
Muss man mit umgehen können und es muss zusammenpassen. Genau. Ne? Sonst hast du da, weißt du, wenn Windows XP nicht zu Windows 7 passt, dann hast du ein Problem in der Bildung, so wie auch in der Verwaltung in Deutschland.
Genau, ja, und dazu passt eigentlich auch ganz gut unser erstes Interview mit Martin Brause. Er ist Abteilungsleiter Planungsangelegenheiten und Digitalisierung im Ministerium für Bildung in Rheinland-Pfalz. Hat davor schon ganz viel Erfahrung auch schon in Hamburg in ähnlicher Position gesammelt. Und mit ihm spreche ich so ein bisschen darüber, was denn dieser Digitalpakt Schule überhaupt bewegen kann und wieso ja die Zusammenarbeit auch zwischen Behörden auf Länderebene, auf kommunaler Ebene mit den Schulen läuft und wie da so der ganze Status quo ist.
Im Gespräch.
Ja, das Thema digitale Bildung beziehungsweise allgemein die Zukunftsfähigkeit des deutschen Bildungswesens wird ja, wie es hier in der Folge nun auch schon mehrfach angeklungen ist, in Deutschland aktuell sehr kontrovers diskutiert. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein sehr komplexes Thema, was auch damit zu tun hat, dass Bildungspolitik in Deutschland ja Ländersache ist. Das heißt, jedes Bundesland ja auch anders mit dem Thema Digitalisierung umgeht. Rankings wie beispielsweise der Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft stellen den Ländern daher auch sehr unterschiedliche Zeugnisse in Sachen Digitalisierung aus. Demnach liegen hier aktuell Bremen, Bayern, Baden-Württemberg, aber tatsächlich auch Hamburg vorne, während die Länder in Ostdeutschland, aber auch Rheinland-Pfalz eher hinten liegen. Was in den Ländern jeweils anders läuft, wie Schulbehörden und Schulen in den Ländern zusammenarbeiten und wo in der Praxis immer noch die größten Hürden für die digitale Transformation liegen, darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der das Thema Bildung nun wirklich schon aus vielen Perspektiven erlebt hat und mitgestaltet seit Jahren. Martin Brause war lange Jahre selbst als Lehrer und Schulleiter in Hamburg tätig, wechselte dann auf Behördenseite zuletzt als Chief Digital Officer in der Hamburger Bildungsbehörde und ist jetzt seit kurzem Leiter der Abteilung für Planungsangelegenheiten und Digitalisierung im Ministerium für Bildung in Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Martin Brause, hier beim Ohr am Netz. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Herr Brause, in internationalen Vergleichen erhält Deutschland ja regelmäßig so mittelprächtige Noten beim Thema Digitalisierung der Schulen und Vermittlung digitaler Kompetenzen. Viele Eltern bekommen ja regelrecht Schnappatmung, wenn man das Thema anspricht. Ist diese Aufregung aus Ihrer Sicht berechtigt oder ist vielleicht alles doch gar nicht so schlimm? Wie sieht das denn aus Ihrer Perspektive aus? Wo sehen Sie die größten Herausforderungen der Zukunft?
Diese Diskussion im Vergleich von verschiedenen Staaten miteinander. Und der Vergleich mit Deutschland, das ist natürlich etwas, was man sich sehr genau ansehen muss. Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind von Staat zu Staat auch andere. Das heißt, ich glaube, daher hinkt, um mal in diesem Sprachbild zu bleiben, auch immer so ein bisschen diese Feststellung. Ich glaube, vielfach sind diese beschworenen Vorreiter und Vorbilder Finnland, Schweden, Dänemark, Estland eben auch häufig kleine Länder. Kleine Länder, die mit 5 bis 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner dort dann auch vieles natürlich schlanker, schneller und teilweise auch billiger umsetzen können. Ich glaube aber auch, dass der große Unterschied auch eine Frage ist der Haltung, wie wir mit dem Thema Digitalisierung auch gesamtgesellschaftlich umgehen. Ich kann nur auf meinen Bereich erstmal schauen und erinnere mich, dass ich noch vor 5 Jahren in Diskussionen mit Elternverbänden, mit anderen Verbänden mich befunden habe, wo ich noch immer begründen musste, warum denn das Lernen mit digitalen Bildungsmedien, das Lernen mit Tablets wichtig ist, warum man das WLAN in der Schule braucht und Ähnliches. Da gab es doch gewisse Vorbehalte und auch Unklarheiten. Das hat sich mittlerweile sehr deutlich geändert. Solche Diskussionen führe ich heute nicht mehr, sondern heute erlebe ich letztlich diese Sichtweise, die Sie kurz anmoderiert haben. Es soll schneller gehen, es soll intensiviert werden. Wir wollen dort große Fortschritte machen. Ich glaube, dass das ein Erfolg ist, letztlich des Digitalpakts Schule, der Anstrengungen der Länder, aber auch der besonderen Situation, in der wir uns in der Corona-Pandemie befunden haben. Und deshalb würde ich sagen, ja, sicherlich läuft noch nicht alles perfekt oder auch in den Augen vieler langsam, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg und wir gehen jeden Tag weiter. Und wenn wir uns das ansehen, dann haben wir mittlerweile durch den Digitalpakt Schule, durch die Anstrengungen der Länder, glaube ich, sehr gute Rahmenbedingungen geschaffen, die es uns ermöglichen, auch entsprechende Fortschritte beim digitalen Lernen, bei den Unterrichtskonzepten, bei den Fortbildungen, bei den Ausstattungen zu machen. Wir haben eine ganze Reihe von Herausforderungen dabei noch zu bewältigen. Diese Herausforderung ist natürlich, dass wir Digitalisierung nachhaltig gestalten müssen. Das heißt nachhaltig, es ist für uns wichtig, dass wir Finanzierungen sichern. Wir müssen den Digitalpakt 2 anstreben. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns vorstellen, dass ich als Schule, als Schulträger Endgeräte beschaffe, Tablets, Notebooks oder Personal für Wartung und Support einstelle, dann muss ich wissen, wie kann ich mit Betriebskosten, mit Ersatzbeschaffung und Ähnlichem umgehen. Dafür brauchen wir diese entsprechende Sicherheit. Zum Zweiten müssen wir unsere Infrastruktur nachhaltig aufstellen. Das ist, glaube ich, auch das Thema, was Sie auch hier im Podcast ja schon hatten, Glasfaserausstattungen, eine Infrastruktur, die dann auch uns wirklich für die längere Zeit Möglichkeiten gibt, uns dort entsprechend weiterzuentwickeln und wir müssen den Lebenszyklus von Endgeräten beachten und Ähnliches. Wir brauchen aber auch in der Herausforderung gute digitale Lernmittel. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn die Beschaffung von Endgeräten alleine nützt uns an der Stelle letztlich gar nichts, sondern wir brauchen mehr diese Lernmittel, von denen wir uns heute diese besonderen Effekte versprechen, also adaptive Bildungsmedien oder im Moment auch fast ein bisschen ein Modewort, intelligente Tutorielle Systeme, die also den Lerner dort erkennen, individuell unterstützen, ihm neue Möglichkeiten eröffnen. Und diese digitalen Lernmittel müssen wir den Schülerinnen und Schülern, den Schulen auch entsprechend einfach verfügbar machen. Rheinland-Pfalz hat dort zum Beispiel jetzt das digitale Bücherregal entwickelt. Das ist eine neue Plattformlösung, wo man dann auch entsprechende digitale Lernmittel dort abrufen kann. Und ich glaube, dass es sehr viele Faktoren hat. Das ist dieser gesamte Bereich der Lehrerfortbildung, das Thema der konzeptionellen Voraussetzungen und Ähnliches. Da kommen wir jetzt vielleicht im Gespräch nochmal weiter darauf. Aber ich glaube, es muss uns klar sein, wir haben große Fortschritte erreicht. Wir arbeiten daran und ich glaube, es wird auch jeden Tag weiter besser.
Vielleicht nochmal kurz kleiner Exkurs, bevor wir auch noch näher auf den Digitalpakt Schule kommen, den Sie ja auch schon angesprochen haben. Corona hatten Sie genannt, hat ja in Deutschland nicht nur im Bildungsbereich so ein bisschen wie ein Brennglas gewirkt und offensichtlich gemacht, wo wir digital eben schon gut aufgestellt sind, aber was gegebenenfalls eben auch noch schief läuft. Wie bewerten Sie denn diese Krise im Nachhinein jetzt für das Bildungssystem eher als Weckruf und vielleicht tatsächlich auch als Chance, dass eben Dinge wirklich mal in Bewegung geraten? Oder war es tatsächlich dieses große Desaster, als dass es ja häufig auch so dargestellt wird?
Nun, mein Blick auf die Corona-Pandemie und auf diese besondere Situation ist natürlich stark durch den Blickwinkel Digitalisierung geprägt. Das sind die Dinge, die ich mir natürlich dort ansehe. Und da muss man schon sagen, dass wir durch diese besondere Situation schon eine sehr viel höhere Akzeptanz und auch Bereitschaft und auch ein Erleben, dass bestimmte digitale Arbeitsformen, Unterrichtsformen und Ähnliches funktionieren und hilfreich sind und so weiter, dass wir das alles durch die Corona-Pandemie erleben konnten. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen aus Sicht der Digitalisierung. Und wir haben aber auch nicht nur die Chancen gemerkt, sondern wir haben auch letztlich die Grenzen gemerkt. Wir haben gemerkt, dass es selbstverständlich unverzichtbar ist, dass wir auch in Präsenz unterrichten, dass wir auch dort das soziale Lernen in der Gruppe von Schülerinnen und Schülern vor Ort gemeinsam weiterhin vorantreiben und Ähnliches. Das sind zwei Befunde, die wir alle festgestellt haben. Wir haben auch gemerkt natürlich, welche Bedeutung es hat, dass wir entsprechende technische oder infrastrukturelle Rahmenbedingungen haben. Das ist natürlich sehr deutlich geworden und es hat auch noch was anderes gezeigt. Es hat letztlich auch gezeigt, wozu wir in der Lage sind, wozu die Lehrerinnen und Lehrer und die Schulen in der Lage sind, in einer besonderen Situation dort Dinge möglich zu machen, die, glaube ich, in diesem Tempo und in dieser Intensität sonst, glaube ich, noch lange nicht möglich gewesen sind. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist ja die Phase, die ich auch noch in Hamburg erlebt habe. Mhm. Da war ich und bin ich auch heute noch wirklich stolz auf viele Lehrerinnen und Lehrer und auf ganz viele Schulen, die hier einfach sehr pragmatisch, sehr schnell dort auch digitale Möglichkeiten sich erschlossen haben, genutzt haben und ähnlich. Und wenn Sie sehen, wie viele Ministerien, wie viele Länder dort auch in dieser Phase Lernplattformen entwickelt haben, an den Start gebracht haben, eingesetzt haben, Fortbildungsangebote gestaltet haben, das ist schon etwas, was, glaube ich, von diesem Schwung uns auch noch eine ganze Weile begleiten wird. Denn wer von unseren Lehrerinnen und Lehrern hatte vorher an einem Webinar teilgenommen oder Blended Learning Formate waren, glaube ich, Formate oder E-Learning Formate allgemein, die eher wenig zur Anwendung kam. Hier haben wir erlebt, dass solche Formen helfen, dass sie das Lernen ergänzen können und dass sie uns da unterstützen. Insofern würde ich sagen, unter dem Blickwinkel Digitalisierung hat uns die Corona-Pandemie, glaube ich, einen deutlichen Schub gegeben und hat uns gezeigt, was möglich ist und hat uns auch gezeigt, an welchen Themen wir noch arbeiten müssen. Aber wir haben auch gelernt, dass es letztlich mit digitalen Unterrichtsformen alleine auch nicht funktionieren kann.
Nun haben Sie auch schon gesagt, eine große Voraussetzung für das Vermitteln digitaler Kompetenzen ist ja, dass überhaupt erstmal die Technik da ist. Da gab es ja eben auch während Corona diese große Initiative von Bund und Ländern, den Digitalpakt Schule, den Sie auch schon genannt haben, mit dem Ziel einer besseren Ausstattung der Schulen mit Technik. Ja, der Digitalpakt Schule umfasst ja Fördergelder des Bundes von insgesamt 6,5 Milliarden Euro, das dann auch nochmal durch die Länder aufgestockt wurde. Allerdings scheint der Abruf der Mittel ja nach wie vor immer noch etwas schleppend voranzugehen. Also nach Angaben des Bundesforschungsministeriums wurden jetzt nach Meldung der Bundesländer im Rahmen des Digitalpakts Projekt im Umfang von 4,1 Milliarden Euro bewilligt. Seit Beginn des Paktes im Jahr 2019 sind fast 2 Milliarden Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen abgerechnet worden. Wie bewerten Sie denn diesen Status quo oder vielleicht auch insgesamt diesen Digitalpakt Schule? Was kann der bewegen oder wo sehen Sie da noch die größten Herausforderungen für die kommenden Jahre?
Ich glaube, wenn wir über den Digitalpakt Schule sprechen, muss uns eins bewusst sein, die Infrastruktur, Tablets, Notebooks, WLAN sind eine wichtige Voraussetzung für das Lernen mit digitalen Bildungsmedien. Aber wir müssen, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen. Wir müssen uns klar sein, haben wir eine Strategie, haben wir Konzepte, haben wir einen Plan, wie wir eigentlich diese Dinge entwickeln wollen, wie wir uns Unterricht vorstellen, wie wir zukünftig arbeiten wollen. Und da müssen wir uns, glaube ich, klar machen, dass wir bereits 2016 im Rahmen aller Länder die Strategiebildung in der digitalen Welt veröffentlicht haben. Da haben erstmals alle Bundesländer sich darauf geeinigt, wie sie strategisch das Lernen in der digitalen Welt sehen, welches Kompetenzmodell von Kompetenzen für ein Lernen in der digitalen Welt sie brauchen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage. Zwischenzeitlich gibt es weitere Grundsatzprogramme, das Ergänzungspapier Lehren und Lernen der Kultusministerkonferenz muss da genannt werden, wie auch die Studie der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz, also dieses Gutachten zur Digitalisierung in der Bildung. Das sind im Grunde konzeptionelle Grundlagen. Der Digitalpakt Schule hat dann auf den Überlegungen zur KMK-Strategie von 2016 aufgesetzt und gesagt, wie schaffen wir die entsprechende IT-Infrastruktur? Und die Entscheidung, den Digitalpakt Schule über den Paragraphen 104c Grundgesetz entsprechend auch abzuwickeln. Die Förderung beinhaltet natürlich auch eine ganze Reihe von Anforderungen, wie man dort formal korrekt handeln muss, was zu beantragen, vorzubereiten und Ähnliches ist. Und ich glaube, deshalb ist es ganz natürlich, dass man dort eine gewisse Anlaufzeit hat. Eine Anlaufzeit, die wichtig ist für Klärungsprozesse, für die Beschaffung von Angeboten, vielleicht für Vergabeverfahren und Ähnliches. Und ich kann Ihnen vielleicht mal das Beispiel von Rheinland-Pfalz benennen. Rheinland-Pfalz entfallen aus dem Digitalpakt 241 Millionen Euro, dazu 10% Eigenmittel. Und wir haben im Grunde 266 Millionen beantragt mittlerweile, wovon über 90% bewilligt sind. Also das heißt, wir merken, dass der Digitalpakt in dieser Laufzeit, die er hat, auch entsprechend wirkt. Und er hat große Fortschritte erreicht. Für Rheinland-Pfalz 57.000 mobile Endgeräte. Das war dieses Sonderausstattungsprogramm während der Corona-Pandemie, was Sie genannt haben. 13.000 Geräte aus dem Nachtragshaushalt, über 40.000 Leihgeräte für Lehrkräfte. Und wenn wir alleine mal auf die WLAN-Werte schauen für Rheinland-Pfalz, dann waren 2018 etwa 27% der Unterrichtsräume ausgeleuchtet. 2022 waren es schon 80%. Also hier sehen wir große Fortschritte. Der Digitalpakt wirkt. Und ich bin ganz sicher, dass wir bis zum Ende der Laufzeit auch sehen werden, dass die Schulträger das Geld zunehmend verbaut haben in immer bessere digitale Bildungschancen. Denn darum geht es ja letztendlich. Und es muss uns auch klar sein, was bedeutet eigentlich so ein Mammutprojekt in dieser Situation? Über Corona haben wir gesprochen, die Pandemiebedingungen, die nicht gerade förderlich sind für solche Vorhaben, die Lieferkettenproblematik, die uns allen noch in Erinnerung ist. Wir haben alle, glaube ich, noch das Bild der Ever Given vor uns, die da quer im Suezkanal lag und mit einmal die Lieferketten ja nicht zerrissen, aber doch wenigstens verlängert hat. Dinge wie der Ukraine-Krieg, der Fachkräftemangel, das sind alles Rahmenbedingungen, die diese schnelle Umsetzung gerade auch von IT-Infrastrukturprojekten und so weiter erschweren. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass der Digitalpakt wirkt an dieser Stelle. Wir sehen hier zum Beispiel erstmals eine Vielzahl auch von länderübergreifenden Vorhaben im Digitalpakt, wo Bundesländer, teilweise sich alle Bundesländer zusammengefunden haben und gesagt haben, wir entwickeln jetzt gemeinsam hier eine Lernplattform für freie Bildungsmedien. Wir entwickeln jetzt gemeinsam eine Schnittstelle zwischen den 16 Landeslösungen und den Angeboten digitaler Bildungsmedien. Und auch Rheinland-Pfalz selbst hat hier eine Reihe von Federführungen bei digitalen Bildungsmedien, EduCheck, da geht es um die Bewertung von Bildungsmedien. Das sind Fragen, die möglich geworden sind durch den Digitalpakt. Und ich glaube, da können wir auch wirklich stolz drauf sein, was wir hier an Fortschritten erreicht haben. Und wenn wir mal über den Status quo hinaussehen, dann müssen wir sagen, gut, jetzt interessiert uns, was kommt danach? Das heißt, wir glauben schon und ich bin überzeugt davon, dass das Engagement des Bundes verstetigt werden muss. Letztlich ist digitale Bildung eine Gemeinschaftsherausforderung für Bund, für Länder und für Kommunen. Und der Digitalpakt hat uns hier einen Weg gezeigt. Aber ganz klar, wir müssen dort weitergehen und wir müssen weiter intensiv zusammenarbeiten, um dort das Thema immer weiter zu verbessern und voranzubringen.
Würde ich ganz gern noch mal kurz dranbleiben. Stichwort Zusammenarbeit Bund und Länder. Das ist ja gerade beim Thema Bildung durchaus auch ein komplexes Thema. Ne? Ein bisschen auch eine politische Grundsatzfrage. Das föderale Bildungssystem wird ja häufig auch mit als Grund angeführt für die schleppende Digitalisierung, aber generell auch für die mangelnde Reformfähigkeit des deutschen Bildungswesens. Sehen Sie das auch so? Oder Sie sagten jetzt schon, der Bund muss mehr Aufgaben übernehmen bei dem Thema. Oder könnte das föderale System gegebenenfalls auch einfach stärker genutzt werden oder beziehungsweise könnten die Stärken des föderalen Systems beim Thema Bildung noch mehr genutzt werden, indem man sich eben ja mehr abspricht, voneinander lernt?
Gut, ich denke, mit den Aufgaben, da ging es mir speziell um die Verstetigung, die Verstetigung von Fördermöglichkeiten. Ich glaube, dass die Anstrengungen, die wir jetzt unternommen haben, letztlich auch künftig nur im Zusammenwirken von Bund und Ländern erfolgreich bewältigt werden können. Ich selber habe gerade die Umsetzung des Digitalpakts in verschiedensten verschiedensten Gremien und Ähnliches von Beginn an miterlebt. Und ich denke, dass auch hier die entsprechenden handelnden Stellen von Bund und Ländern zu einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit mittlerweile gefunden haben. Auch das hat sich über die Zeit, glaube ich, sehr gut entwickelt. Und wenn Sie die Frage nach föderativen Strukturen oder Ähnliches sehen, ich selbst habe ja den Vorteil, dass ich lange Jahre in einem Stadtstaat gearbeitet habe mit sehr zentralen Strukturen und jetzt die Möglichkeit habe, auch im Flächenland zu sehen, wo es das Land und Schulträger und Schulen und Ähnliches gibt. So. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man sagen, dass die Grundüberlegungen eigentlich nicht so unterschiedlich sind. Wenn Sie in Hamburg zum Beispiel Schulträger aller staatlichen Schulen sind, dann können Sie natürlich bestimmte Entscheidungsprozesse beschleunigen. Sie können auch Umsetzungsprojekte beschleunigen. Sie können zentrale Umsetzungen befördern und Ähnliches. Wenn ich jetzt hier nach Rheinland-Pfalz schaue, dann sehe ich diese Grundform in den Überlegungen ganz genauso. Wenn Sie in Rheinland-Pfalz ein Schulleiter sind oder ein Schulträger, dann müssen Sie auch hier nicht WLAN-Infrastruktur selbst entwickeln. Hier müssen Sie nicht mit Firmen sprechen, das Thema fachlich aufarbeiten, sich Angebote einholen, ein Vergabeverfahren durchführen oder Ähnliches, sondern das Land hat hier auch für alle Schulen einen Rahmenvertrag geschlossen, wo Sie als Schule, als Schulträger sehr einfach diese entsprechenden Dienstleistungen abrufen können, müssen sich nicht um Vergaberecht, nicht um Angebote oder Ähnliches kümmern und dann eine entsprechend qualitativ hochwertige Lösung auf sehr einfachem Wege für ihre Schule dort beschaffen können. Und ich glaube, diese Grundprinzipien, dass wir auf der einen Seite dort eine sehr klare Vorstellung haben, wie wir vorgehen wollen, die gibt es im Stadtstaat, die gibt es im Flächenland ganz genauso. Und ich glaube, das A und O ist das Thema ja letztlich der Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist das, was die digitale Gesellschaft oder überhaupt das Arbeiten und auch das Lernen in der Digitalität letztlich prägt, dass wir sehr komplexe Probleme haben, die wir gar nicht mehr alleine bewältigen können häufig, sondern nur noch im Zusammenwirken. Und da haben wir einfach durch den Digitalpakt Schule, durch die länderübergreifenden Vorhaben, durch die Zusammenarbeit der Länder dort, glaube ich, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich erlebe in vielen Gesprächssituationen ein hohes Interesse, das auch entsprechend fortzusetzen.
Nun scheint ja Hamburg in dem auch eingangs schon erwähnten Ranking im nationalen Vergleich besonders gut abzuschneiden beim Thema Digitalisierung der Schulen, Digitalisierung der Lehre. Sie bringen ja nun Erfahrungen mit aus Hamburg. Welche Learnings oder vielleicht auch Best Practices können Sie denn da vielleicht mitnehmen, von denen eben gegebenenfalls auch die Schulen oder das System in Rheinland-Pfalz eben profitieren oder lernen könnte?
Ich glaube, dass es immer gut ist, Erfahrungen mitzubringen aus anderen Systemen. Es ist für mich ein großes Geschenk, jetzt vom Stadtstaat ins Flächenland zu wechseln und einfach hier verschiedene Situationen auch vorzufinden. Ich hatte es ja schon eingangs beschrieben, wie es sich auswirkt, wenn man Schulträger aller staatlichen Schulen ist und dort eben sehr auch kurze Wege vorfinden kann für Umsetzung und Ähnliches. Ich sehe aber auch, dass im Grunde diese Grundüberlegungen auch im Flächenland nicht viel anders angestellt werden. Denn ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Rheinland-Pfalz hat digitale Kompetenzzentren eingerichtet. Das ist eine spezielle Einrichtung gemeinsam mit dem Pädagogischen Landesinstitut, wo es darum geht, dass die gesamten Unterstützungs- und Beratungsangebote für Schulen im Bereich digitales Lernen, aber auch Ausstattungen, Infrastruktur, Fortbildung und Ähnliches gebündelt werden. Auch dort ein zentraler Ansatz, wo man sagt, wir fassen die Kompetenz zusammen, die vielleicht vorher verstreut war, sondern schaffen hier leistungsstarke digitale Kompetenzzentren. Das andere Beispiel, digitale Bildung, ist ein Thema, mit dem sich jede Schule beschäftigen muss. Es ist ein Thema, was wir in Hamburg hatten, wo es in Rheinland-Pfalz an fast jeder Schule Koordinatorinnen und Koordinatoren für Bildung in der digitalen Welt gibt. Das ist also eine spezielle Funktion, die vielleicht vergleichbar einer Art Schul-CDO ist in der Stelle, wo man sich darum kümmert oder große Schwerpunkte wie Medienkompetenzen oder Entwicklungsprojekte. In Hamburg haben wir ein Entwicklungsprojekt für Schulen unter Bedingungen der Digitalität aufgelegt. Digital macht Schule heißt das, wo Schulen also an eigenen Schwerpunkten zum Teil im Blended Learning Formaten gearbeitet haben. Wir haben hier in Rheinland-Pfalz im Vergleich dazu die Schule der Zukunft, also auch ein Landesprogramm, wo mit einem Graswurzelansatz, also Bottom-up-Ansatz, unterschiedliche Schwerpunkte der Unterrichtsentwicklung dort vorangebracht werden können. Wir haben für mich hochinteressant zu beobachten, ich habe in Hamburg mit meinem Team damals eine Lernplattform, Lernen Hamburg hieß die, ein Lernmanagementsystem mit Videokonferenzsoftware, Online-Office und Ähnliches eingeführt. In sehr kurzer Zeit in der Pandemie hier in Rheinland-Pfalz haben wir den Schulcampus Rheinland-Pfalz, eine ganz vergleichbare Lernplattform, wo es auch noch das digitale Curriculum gibt, wo es Cloud-Funktionalitäten gibt, digitales Bücherregal, hatte ich schon drüber gesprochen. Also ich glaube, was mir so deutlich wird, dass diese Grundideen, was wirksam ist, was unterstützen kann, dass ich die auch im Flächenland vorfinde und da freue ich mich natürlich drüber. Und es ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, hier mit einzubringen. Und wir kennen das alle, dass in bestimmten Situationen ein gewisser Blick von außen dort nochmal unglaublich hilfreich sein kann. Und es ist toll zu sehen, was es gibt, wo man anknüpfen kann und wo man auch mit eigenen Erfahrungen noch entsprechend unterstützen kann.
Ja, ganz herzlichen Dank, Martin Brause, für diese differenzierte Perspektive auf das sehr komplexe Thema digitale Bildung und die wertvollen Einblicke der täglichen Praxis und Zusammenarbeit zwischen Schulen und Behörden auf Länderebene. Vielleicht kleine provokante Frage zum Schluss. Pflichtfach Informatik, ja oder nein?
Das ist eine Frage, die ich aus der Hamburger Perspektive beantworten möchte. Da kenne ich mich in Rheinland-Pfalz noch nicht gut genug aus. In Hamburg haben wir uns sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt im Laufe des letzten Jahres. Ich glaube, dass wir informatische Grundbildung, dass wir informatische Kompetenzen dort auch brauchen. Das Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission hat uns darin ja auch bestätigt, dass wir auch informatische Grundbildung, auch informatische Kompetenzen auch in der Lehreraus- und Fortbildung in diesem ganz wichtigen Bereich, über den wir heute nun hier nicht explizit gesprochen haben, brauchen. Und in Hamburg hatte die Bürgerschaft, das ist also das Parlament des Landes, dort die Schulbehörde beauftragt, ein Konzept zu entwickeln für ein Pflichtfach Informatik, was wir gemeinsam mit allen an der Bildung beteiligten Universitäten, Verbänden, Industrievertretern und so weiter diskutiert haben und wo ich hoffe, dass das jetzt auch im Ergebnis in Hamburg präsentiert werden wird. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir diese Grundidee, dass informatische Kompetenzen in allen Bereichen als Querschnitt gefördert werden müssen, dass wir das in jedem Fall brauchen, dass wir aber auch uns damit beschäftigen müssen, wie wir eben informatische Bildung sinnvoll in einem Pflichtfach, und da müssen wir genau schauen, in welchen Jahrgangsstufen ist das sinnvoll. Wir müssen auch genau schauen, wie weit können wir die Stundenbelastung der Schülerinnen und Schüler ausreizen an der Stelle. Das ist ja auch ein wichtiges Thema dabei. Wie passt das in eine Stundentafel hinein und Ähnliches? Aber ich denke, wir brauchen es. Ich glaube nicht, dass wir zwingend Programmiersprachen oder Ähnliches unbedingt vermitteln müssen, denn keiner von uns weiß, wie wir in 20 oder 30 Jahren letztlich programmieren werden, ob dann nicht künstliche Intelligenz, darüber haben wir heute jetzt auch nicht tiefer gesprochen, uns dort viele Aufgaben letztlich abnehmen wird. Aber ich glaube, dieses Grundverständnis algorithmischen Denkens, das ist ein Thema, was wir, glaube ich, den jetzigen Schülerinnen und Schülern mitgeben müssen, damit sie eben in ihrem weiteren Lebensweg auch erfolgreich bestehen können.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung zum Schluss. Martin Brause vom Ministerium für Bildung in Rheinland-Pfalz.
Das ist also sozusagen der Blick durch die Brille der bundesdeutschen Behörden. Aber jetzt machen wir mal Folgendes.
Echt jetzt? Der Eco-Realitätscheck.
Susanne Meyer ist seit 2019 Bundessprecherin des jungen VBE, des Verbands Bildung und Erziehung, und erste stellvertretende Vorsitzende des Lehrerhauptpersonalrat Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem ist sie Pädagogin und Lehrerin an der regionalen Schule Heinrich Schütz in Rostock. Dort unterrichtet sie von der 5. bis zur 10. Klasse in den Fächern Deutsch, Arbeit, Wirtschaft, Technik und Informatik. Und ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat, heute dabei zu sein. Hallo Susanne.
Ja, hallo.
Susanne, wir haben gerade anlässlich des Girls and Boys Day eine Umfrage mit dem Meinungsforschungsinstitut durchgeführt und die deutsche Bevölkerung gefragt, ob sie der Meinung sind, dass sich die Vermittlung digitaler Kompetenzen in den Schulen in den letzten Jahren eher verbessert oder verschlechtert hat. Bevor ich jetzt mal die Ergebnisse rauslasse, was ist denn dein Gefühl? Ich meine, du bist ja mittendrin. Glaubst du, das ist besser oder schlechter geworden? Was denkst du, wie ist die Umfrage ausgegangen?
Naja, ich glaube nicht, dass man genau Angaben machen kann, denn das ist, glaube ich, auch sehr schwierig. ob es verschlechtert ist oder nicht, das kann man gar nicht so genau sagen. Das liegt ja eher daran, wie sich die Ressourcen gestalten vor Ort. Ja, es kommt auf die Schule an, auf das Bundesland und welche finanziellen Mittel natürlich vorhanden sind.
Nehmen wir dich mal ganz persönlich. Du bist Mutter von 4 Kindern, so viel darf ich hier verraten. Du bist Lehrerin an einer regionalen Schule. Wie ist es bei dir ganz persönlich? Was ist dein persönliches Gefühl zu der Frage? Geht es voran oder stolpern wir?
Also bleiben wir mal in der Rolle der Mutter, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das sehr durchwachsen. Also ich habe einen Sohn, der schon aus der Schule ist, die zweite macht gerade Abitur, der dritte ist in der 9. Klasse und die kleinste in der 8. Das heißt also, wir haben auch verschiedene Schularten dabei und es ist so wahnsinnig unterschiedlich. Also meine Kleinste geht mit dem Tablet zur Schule und beginnt damit ihren Unterricht, braucht keine Hefter mehr, was ich sehr, sehr angenehm finde. Sie vergisst nicht mehr. Aber andersrum ist es wieder so beim Größten. Da war es natürlich so, dass dort absolut analog unterrichtet wurde und das noch bis gerade vor kurzem. Also von daher variiert das natürlich sehr, sehr stark und das innerhalb einer Stadt.
Okay, also digital mit dem Pad zur Schule, das heißt auch keine Diskussion über zu kleine Rucksäcke und Eselsohren mehr. Die habe ich nämlich mit meinem Sohnemann in letzter Zeit häufiger.
Genau. Und auch keine Diskussion mehr über Ziehharmonika-Blätter, die ganz unten auf dem Boden des Rucksacks liegen.
Es ist ein schönes Phänomen, das stimmt. So, jetzt mal zu den Ergebnissen. Tatsächlich haben 18,7% gesagt, die digitalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen hätten sich verbessert. Das ist ja schon mal erstmal gut. 34,6% glauben, dass sich da nicht viel geändert hat und dass es gleich geblieben ist. 23,9% waren der Meinung, sie hätten sich sogar eher noch verschlechtert und der Rest war sich unsicher. Das ist also ein Ergebnis, was man sagen kann, naja, das hätten wir auch allein in deiner Familie kriegen können, wenn man mal dich zu jedem einzelnen Kind befragt hättest. Ist natürlich schwierig. Wie geht man damit um? Also wo liegen die größten Herausforderungen bei der Digitalisierung? Wie kriegen wir da, naja, ein bisschen Geschwindigkeit oder auch ein bisschen Kohärenz in die Fläche, dass es also auf allen Schulen mal gleich schnell vorangeht? Was denkst du?
Naja, ich glaube, dann müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn man die Rahmenbedingungen sich anschaut und die sind ja nun mal entscheidend dafür, dann gehört zum einen die Infrastruktur dazu. Das heißt also, ich brauche stabiles Internet, um überhaupt in der Schule damit arbeiten zu können. An meiner Schule ist das gar nicht vorhanden. Das heißt also, wir haben LAN und das sehr langsam und auch nur ein Computerkabinett gehabt. Mittlerweile geht das. Also wir haben dann auch die Tablets dabei und so weiter und so fort. Aber es gibt auch genug andere Schulen, wo das nicht so ist. Natürlich brauche ich ausreichende Lehrkräfte. Es fehlt dann auch einfach. Und ich brauche auch angepasste Lehrpläne an die Lebensbedingungen, die jetzt herrschen. Damit endet es aber nicht. Wir brauchen natürlich auch die Finanzierung, die nicht nur kurzfristig gedacht ist, denn Endgeräte und Programme sind natürlich keine Einmalanschaffung.
Ja, das stimmt. Und vor allem die Kosten auch in Erwartung. Jetzt gehen wir mal allein davon aus, dass man ja in so einer Klasse Ladegeräte und Steckdosen braucht, wenn da auf einmal 30 Kinder mit einem Pad unterwegs sind. Schon das ist ja ein Problem in deutschen Schulen. Du hast gerade schon gesagt, die Lehrkräfte. Und das ist ja nicht nur wichtig, dass da genug, ich sag mal, Menschenmaterial da ist, also genug Lehrerinnen und Lehrer, sondern die müssen ja auch noch entsprechend gebildet werden. Du bist ja selber Lehrerin. Wie oft kriegt ihr Bildungsangebote in Sachen Digitalisierung? Also wie oft werdet ihr geschult?
Ja, das ist natürlich auch tatsächlich eine individuelle Entscheidung. Das heißt also, wir haben die Möglichkeiten, Programme zu nutzen. Also es gibt verschiedene Zertifizierungsprogramme, wo man auch feststellen kann, wie weit ist mein Stand? Wie bin ich fortgebildet? Man hat auch die Möglichkeit, über Fortbildungsreihen digitale Tools sich anzueignen, auch im Kollegium gibt es natürlich auch immer mal Tipps oder wie auch immer, aber wir kriegen natürlich auch Angebote im Land und im Bundesgebiet, dass wir alles Mögliche nutzen können. Also wir sind da relativ frei, wir können frei wählen, wir können auch frei wählen, was benutzen wir im Unterricht, aber das, was auch positiv an dieser Sache ist, ist natürlich auch nachteilig. Der ein oder andere kennt das Tool, der nächste kennt es wieder nicht und nutzt es nicht, weiß es auch nicht zu nutzen. Also es ist natürlich sehr individuell an dieser Stelle.
Ja, also es ist eine Kann-Option und keine Muss-Option, das heißt also, es gibt da nichts irgendwie Verbindliches, wie man da weitergebildet werden muss oder sich selbstständig weiterbilden muss. Ist das ein Problem, um insgesamt in Deutschland voranzukommen? Also müssten erstmal vor allem die Lehrkräfte alle auf ein, ich sag mal, technisches Niveau gebracht werden?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Das technische Niveau ist natürlich die Voraussetzung und auch eine Rahmenbedingung. Das heißt also, die Lehrkräfteausbildung ist in dieser Sache natürlich auch erst in den Anfängen. Also Anfänge klingt natürlich sehr anfängerhaft, soll es aber in diesem Fall nicht so sein. Es ist natürlich so, dass es auch sehr abhängig davon ist, ob jemand im Lehrbereich, das heißt also im Lehrkräfteausbildungsbereich, aufgeschlossen ist zu diesem Thema. Und dann kann das natürlich auch in Grundlagen münden. Aber es gibt natürlich auch in der Lehrkräfteausbildung und auch in der Lehrkräftefortbildung später Grundlagen, die wir natürlich auch schon angeeignet bekommen haben. Das heißt also, die Grundlagen sind ja schon da.
Okay, jetzt gibt's ja seit August letzten Jahres eine Digitalstrategie der Bundesregierung und da sind ja so schöne Sachen drin wie quasi Glasfaser in 80% der Ecken, mindestens in 50% der Haushalte, sogar bis 2025. Da werden ja Schulen dabei sein, ne? So. Mhm. Dann außerdem auch eine Möglichkeit, sich digital zu bilden und dass es da eben deutlich vorangeht. Wie groß sind denn die Hoffnungen, die du in so eine Strategie setzt, dass wir wirklich in den nächsten, naja, 2 Jahre sind es ja nur noch bis 25, aber zumindest bis 30 eben da große Schritte machen können? Oder warten wir einfach bis, ich sag mal, die alten Schulen abgerissen, neue gebaut und die alten Lehrkräfte in Rente gegangen und neue herangezüchtet sind?
Also meine Schule ist natürlich eine sehr alte Schule und das heißt also, bei uns gibt es nicht die Möglichkeit, wir sind direkt in der Stadt und bei uns gibt es nicht die Möglichkeit von Glasfaser, denn die ist baufällig, das ist gar keine Frage, also über kurz oder lang wird man umziehen. Das ist aber nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch die sogenannten Leuchtturmschulen, an denen alles vorhanden ist, an denen alles toll ist. Man macht natürlich an dem Ort, an dem man sich befindet, an der Schule, an der man sich befindet, das Beste draus. Das ist gar keine Frage, aber es fehlt trotzdem an jeder Ecke und Kante. Und das ist tatsächlich auch wirklich von Träger zu Träger unterschiedlich und auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, was das natürlich schwierig macht, entsprechend Hoffnungen zu setzen. Und wenn man sagt, also in 2 Jahren, da glaube ich noch nicht dran, bis 2030, da hoffe ich schon eher.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. Wir drücken natürlich da alle die Daumen. Aber jetzt, wir sind ja hier im Podcast, das heißt, wir können ja auch mal rumspinnen, Susanne. Also wenn wir jetzt mal rumspinnen würden, wie würde denn deiner Meinung nach für dich ganz persönlich der perfekte Unterricht der Zukunft aussehen? Und dann können wir dann nachher nochmal überlegen, was es dazu bräuchte, das auch wirklich in die Tat umzusetzen. Also vielleicht welche Regularien oder welche Mittel oder welche Technik?
Ja, also was ist eine sehr gute Frage auf jeden Fall. In dieser digitalen Welt benötigen wir natürlich Lehrkräfte mit ganz viel Kompetenz und Fähigkeiten. Das heißt also, dass man auch die KI nicht mehr verteufelt. Also die künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Dafür gibt es diverse Beispiele. Bin da gar nicht so weit ab, dass man einfach sagen kann, hey, wir nutzen das für Schüler und Schülerinnen. Das ist natürlich schon eine Sache, die möglich wäre. Dennoch darf die Pädagogik darunter ja nicht leiden. Das ist natürlich die Strategien, die wir in der Pädagogik haben, die müssen natürlich weiter verfolgt werden und integriert werden in den Unterricht, den wir dann auch natürlich führen. Der Unterricht ist natürlich so optimal zu gestalten, dass digitale Werkzeuge integriert werden können. Das heißt also, dass die Lernentwicklung unterstützt wird. Und natürlich ist auch wichtig, dass wir die Flexibilität der Lehrkräfte nicht vergessen. Wir sind ja immer angehalten, dass wir uns ja entsprechend auch anpassen und ständig an den verändernden Anforderungen anpassen. Das heißt auch, das digitale Zeitalter darf an uns nicht vorbeigehen und das ist ganz wichtig.
Das ist natürlich jetzt auch ein riesenbunter Strauß und das wäre schön, wenn wir in so eine Welt kämen. Ich würde jetzt mal raten, was es dazu braucht. Also auf jeden Fall erstmal flächendeckendes Breitbandinternet an jeder Schule und ein vernünftiges WLAN-Konzept, weil nur weil Glasfaser selbst an der Schule ankommt, heißt das noch lange nicht, dass man im Klassenzimmer WLAN hat. Du hast ja schon gesagt, eine alte Schule, altes Gebäude. Das ist auf jeden Fall tricky und extrem geldintensiv. Das heißt also, da braucht es Fachleute und die entsprechenden Budgets. Dann brauchen wir aber auch Lehrkräfte, die Bock auf sowas wie KI haben und nicht einfach nur Angst davor haben. Und da bin ich schon wieder ein bisschen ratlos, wie wir die denn, ich sag mal, motivieren zu sagen, hey, beschäftige dich mal damit. Und dann brauchen wir natürlich noch Schülerinnen und Schüler, die entweder die digitalen Endgeräte vom Staat gestellt kriegen oder sich die auch selbst im familiären Kontext leisten können. Also ich glaube, es hängt ganz viel am Budget, das ist ja angeblich da, aber es muss natürlich auch leichter abrufbar und umsetzbar sein, oder?
Ja, das ist richtig, aber es darf natürlich nicht nur an den Endgeräten hängen und an den finanziellen Möglichkeiten, da muss einfach auch die Politik noch nacharbeiten, denke ich, da muss einfach die Hausaufgabe an der Stelle auch bleiben, die Finanzen im Blick zu behalten und natürlich, wie ich vorhin schon sagte, dass man einfach auch schaut, dass das nicht nur Einmalausgaben sind. Aber das ist, wie gesagt, nicht nur die finanzielle Seite. Die andere Seite, hatten wir ja vorhin schon gesprochen über die Zukunft der Schule, ist natürlich auch den Unterricht individueller an die Bedürfnisse abzustimmen. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler sind natürlich auch angehalten, irgendwelche guten Dinge zu bekommen, sodass sie auch sich weiterentwickeln können. Ne? Und gerade das ist ja eine große, oder im Bereich des lebenslangen Lernens ist das ja eine wichtige Sache.
So, im Jahr 2023, in Zeiten der Digitalisierung, wo Deutschland ja leider nicht nur im Bildungssektor, sondern überhaupt deutlich hinterherhinkt, wie viel Spaß macht es da aktuell Lehrerin zu sein, Susanne?
Ich finde das gut. Es macht Spaß auf jeden Fall. Und ob man jetzt nun Augmented Reality oder Virtual Reality einpackt in die Tasche oder einfach sagt, hey, wir gucken nur ins Buch, ist auch ein Medium oder vielleicht auch nochmal interaktiv arbeitet. Ich bin auch gerne unterwegs und sage einfach, wir schauen uns ein Museum einfach digital an. Das gibt es ja ein gutes Anne-Frank-Museum, was digital ist. Und finde ich sehr spannend. Also ich glaube, das kann man heutzutage schon sehr gut einarbeiten. Und dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler auch offen für sowas sind, ich muss dazu sagen, ich hatte auch schon eine Klasse, wo das nicht so war, kann man eigentlich ganz gut arbeiten.
Also, das klingt auf jeden Fall erstmal positiv und so, als wäre der Job immer noch so, dass er Spaß macht und eben vor allem auch ein Stückchen zukunftsweisend vorangeht. Vielen Dank an Susanne Meyer. Ja, ich würde sagen, behaltet diesen Optimismus. Wir hoffen alle gemeinsam, dass bis 2030 sich die ganzen, Digitalisierungsthemen erstmal so in Wohlgefallen auflösen, dass wir dann keine Probleme mit den technischen Voraussetzungen haben, sondern uns nur noch, geschickt überlegen, wie kriegen wir das sinnvoll in den Lehrplan integriert, dass die Pädagogik am Ende nicht auf der Strecke bleibt. Danke, Susanne.
Ja, danke auch.
Ja, ich muss ja sagen, ich finde es ja auch ganz wichtig, dass Schule vielleicht einfach auch erstmal so ein bisschen Begeisterung weckt bei Schülerinnen und Schülern für das ganze Thema Digitalisierung und Informatik und Programmieren und was da alles so hintersteckt. Ja, also neben so der Vermittlung harter Facts und digitaler Kompetenzen, was natürlich auch wichtig ist, fände ich es ja wichtig, dass einfach das auch in Schulen stattfindet. Wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, was natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, aber da spielte das halt auch noch so gar keine Rolle.
Da war MINT, ja, wie es ja in Neudeutsch heißt, ne? Mathematische, Informatik und technische und naturwissenschaftliche Fächer, ne? Das ist dieses MINT. Hm. Das war halt Physik, Biochemie und manche hatten in der Schule einen Computerraum. Da standen tatsächlich mehrere Röhrenmonitore, ne? Wir erinnern uns alle, und da war dann irgendwas drauf und dann hat man irgendwie einfache Codes schreiben können in einer Informatik-AG oder vielleicht sogar im Wahlpflichtunterricht war das bei uns, Informatik. Da hat sich natürlich extrem viel getan. Und trotzdem ist es so, dass diese MINT-Berufe oder überhaupt diese gesamte MINT-Sparte immer noch nicht der heiße Scheiß bei den jungen Leuten ist. Und das wundert mich doch extrem, oder?
Ja, in der Tat. Also deswegen versuchen ja inzwischen auch ganz viele Initiativen, letztlich ja auch sowas wie der Girls and Boys, den wir ja jetzt auch schon erwähnt haben, ja, einfach hier diese Lücke so ein bisschen zu schließen und einfach mal zu informieren, was es einfach alles für spannende Berufe rund um Digitalisierung, rund um MINT-Fächer gibt.
Eine dieser Initiativen, die kümmert sich schon seit 15 Jahren eben darum, dass MINT-Berufe für Kids interessanter werden und Schulen MINT-kompatibel werden, und die sind auch Partner des ECO.
Wir sind das Netz. ECO-Mitglieder stellen sich vor.
Mit der Initiative MINT Zukunft schaffen verfolgt Harald Fisch mit seinem Team den Ansatz, Schülerinnen und Schüler für MINT, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern und Schulen im Bereich MINT zu motivieren, zu fördern und gute Beispiele dann auch auszuzeichnen. Über genau diese Mission spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Harald, schönen guten Tag, schön, dass du da bist.
Hallo Sven, freue mich, dass wir hier zusammen im Podcast sind.
So, jetzt erzähl uns mal ein bisschen über die Mission, deine Aufgabe. Was genau macht ihr und wie sind die Fortschritte messbar? Wie geht's voran? Wie stehen wir da in Deutschland?
Fangen wir mal an, warum wir gegründet wurden. Wir wurden gegründet, weil schon vor rund 15 Jahren, so lange gibt's uns jetzt schon, immer deutlicher wurde, dass im Bereich MINT der Nachwuchs auf allen Qualifikationsleveln fehlte. Und da haben sich dann halt die Deutsche Telekom und der Bundesverband der deutschen Arbeitgeber gesagt, wir können nicht immer nur der Politik gegenüber adressieren, mach doch mal was und es wäre doch schön und ihr müsst. Sondern haben gesagt, wir müssen auch selber etwas tun. Deshalb hat man halt die Initiative MINT Zukunft schaffen gegründet. Und im Kern steht immer die Botschaft, die Vision von uns, dass wir die Begeisterung von jungen Menschen für die MINT-Fächer wecken und auch steigern wollen. Und die Wege dahin oder die Trigger darin sind im maßgeblichen unsere beiden Hauptprogramme, nämlich einmal die MINT-freundliche Schule und seit 2016 auch die digitale Schule. Was dahinter steht, ist, dass wir Schulen damit befähigen wollen oder auch motivieren wollen, attraktiven, inspirierenden Unterricht zu machen. Wenn man selber mal in die eigene Schulzeit zurückguckt, die ja bei dir und mir schon ein bisschen her ist, merkt man, da kann man noch eine ganze Menge machen.
Ja, und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass an vielen Stellen, aber auch seitdem wir beide da auf der Schule waren, einfach noch nichts wirklich passiert ist. Und das finde ich sehr alarmierend.
Das ist so, sodass wir halt sagen, da müssen wir etwas gegen tun. Jetzt nochmal die Lehrpläne zu überarbeiten oder ganz tolle didaktisch-pädagogische Konzepte, da sind wir nicht aufgestellt für. Das können auch die Lehrerinnen und Lehrer viel, viel besser, weil die haben das ja studiert. Bei uns geht es darum, wirklich diese Attraktivität, diese Inspirierende zu pushen. Und wir merken ganz deutlich, wenn man die Schülerinnen und Schüler mit einem attraktiven Unterricht motiviert, ist das wirklich sinnstiftend für die Schülerinnen und Schüler. Mir erzählen dann die Lehrer auf den Ehrungsfeiern, die wir ja machen, immer wieder mal aus dem Bereich Physik als Beispiel. Bevor wir mit MINT angefangen haben, hatten wir einen Physik-Leistungskurs, 10 Teilnehmer, davon 9 Jungs und ein Mädchen. Seit wir uns um dieses MINT-Thema kümmern, haben wir plötzlich 2 Physik-Leistungskurse. Und von 10 Teilnehmern sind plötzlich nur noch 7 Jungs und dafür 3 Mädchen. Das heißt also, wenn ich da etwas investiere im Bereich Motivation, Attraktivität, Inspiration, dann kommen auch mehr Schülerinnen und Schüler in diese Kurse, sodass wir sicher sind, dass wir mit unseren beiden Programmen sowohl die Quantität als auch die Qualität der Schulabgänger mit einer MINT-Affinität steigern. Das ist genau das, was ja die Wirtschaft, was die Forschung, was auch zunehmend der öffentliche Dienst braucht, nämlich genau diese Qualifikationen. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen BWL-lastig, unser Wertbeitrag, dass wir an dieser Stelle ein bisschen die Zahlen verbessern.
Okay, jetzt ist es so, es ist ein Prozess. Natürlich, nichts geht von jetzt auf gleich. Erstmal müssen natürlich auch technische Voraussetzungen geschaffen werden und dann eben die inspirierenden Inhalte. Jetzt gibt es euch seit 15 Jahren. Kannst du mal so eine Zwischenbilanz ziehen? Du hast gerade schon eindrucksvolle Zahlen gesagt mit diesem Beispiel bei der einen Schule, dass jetzt auf einmal doppelt so viele Menschen sich für Physik interessieren und dreimal so viele Mädchen, was natürlich super ist. Wie sieht es so im Überblick in Deutschland aus? Wie gut stehen wir da? Wo geht die Reise hin?
Wir stehen, da muss man nicht sonderlich schwarzmalend sein, nicht wirklich gut da. Das merkt man auch, wenn man denn Zahlen in der Presse liest. Wir haben Lehrerkräftemangel, wir haben auch diese Fachkräftelücken. Das ist schon relativ deutlich, da kann man auch nichts wegdiskutieren. Wir für uns müssen aber sagen, seit wir vor 15 Jahren gestartet sind, haben wir jetzt rund 2400 MINT-freundliche Schulen in Deutschland, die sich also auf den Weg begeben haben, einen MINT-Fokus für sich und ihre Schule zu designen. Bewerben Sie sich und dann werden Sie ausgezeichnet. Haben wir jetzt also 2400. Und das neuere Programm, die digitalen Schulen, wo man die Schule so ein bisschen anstupst, macht doch mehr mit Digitalisierung. Beschäftigt euch doch mal mit Digitalisierung und nicht nur unter diesem rein technischen Aspekt. Das hattest du ja gerade gesagt. Ja, wir müssen doch gucken, dass die Technik stimmt. Ja, das ist ein Punkt. Aber speziell, wenn man sich die Digitalisierung anguckt, da spielt natürlich auch eine Rolle die pädagogischen Konzepte. Da spielt eine Rolle die Qualifizierung der Lehrkräfte. Die Vernetzung spielt da eine Rolle. Auch letztlich die Nachhaltigkeit im Sinne von dauerhafter Implementierung und auch Technik spielt da eine Rolle. Um zu zeigen, es ist also nicht nur klassisches Problem mit Geld und Personal, sondern da geht es auch um Inhalte, sodass wir jetzt in Deutschland roundabout 2600 Schulen mit diesen Zertifikaten versehen haben, was bei rund 30.000 allgemeinbildenden Schulen, naja, noch nicht wirklich überragend viel ist. Wir laufen aber von unseren Zielen her auf 10% der Schulen zu. Und das ist dann doch schon ganz beachtlich, auch wenn man dann sich mal überlegt, wie viele Schülerinnen und Schüler auf diesen 2600 Schulen, das sind dann 1,2, 1,3 Millionen, die wir also da erreichen. Noch ein bisschen Zahlenpulver für die Statistik. Wir bearbeiten mit unseren sogenannten MINT-Botschaftern im Jahr zwischen 900 und 1000 Bewerbungen von Schulen. Das ist, glaube ich, eine Menge, das muss man wirklich sagen. 900 Schulbewerbungen zu scannen, zu bewerten, auch festzustellen, ja, die Schule hat jetzt die erforderlichen Kriterien erfüllt, kann jetzt ausgezeichnet werden. Was wir auch machen, was auch ein Punkt ist, wo wir glauben, dass dieser Begeisterungseffekt wichtig ist, wir machen mit jeder Schule, nämlich in jedem Bundesland, einmal im Jahr eine Ehrungsfeier mit den Schulen, wo, wenn man sich die politische Spitze anguckt, zu 70-75% die Schulsenatorinnen, die Kultusminister, die entsprechenden Staatssekretäre wirklich live vor Ort sind, um auch mal ein bisschen eine Lanze für die Politik zu brechen. Das ist ein Thema, was durchaus in den Verwaltungen, in den Behörden gesehen wird. Und in dem Moment, wo die Behördenspitzen wirklich in live kommen, zeigt das auch, dass es in der Politik angekommen ist, dass das ein wichtiges Thema ist. Und von daher ist das auch so eine Kennzahl, auf die wir ausgesprochen stolz sind.
Verstehe ich gut. Das heißt, es geht also auch darum, so eine Awareness zu schaffen, aber eben durch alle Bereiche der Gesellschaft hindurch. Vollkommen klar, wir haben also die jungen Menschen, die sich mehr interessieren, die wir auch händeringend brauchen in den MINT-Berufen. Ne? Da weiß ich nicht, ob wir mit 1,3 Millionen Schülerinnen und Schülern hinkommen, aber ihr seid ja dran, da bin ich beruhigt. Dann müssen wir die Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen und die Schulleiter. Wenn jetzt übrigens jemand zuhört, der zufällig Lehrerin, Lehrer ist oder Schulleiter oder wie wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer schulpflichtige Kinder in der Schule hat, die noch nicht bei euch dabei sind, welche Motivation haben denn die Schulen bei euch mitzumachen? Also werden die von euch dann mit einem Technikpaket ausgerüstet? Was hat die Schule an sich davon, sich dazu bewerben? Wenn du sagst, ihr habt 900 Bewerbungen im Jahr, da ist ja Interesse da.
Also das Verblüffende ist, wir geben keinerlei Sponsoring in Geld, in irgendwelche Equipments. Das machen wir gar nicht. Was wir für die Schulen tun, ist anhand der Fragebögen, die ausgefüllt werden müssen für die Bewerbung, kriegt eine Schule so eine gewisse Rückkopplung, wo stehen wir eigentlich? Was könnte man eigentlich noch machen, um den Weg zu einer MINT-Fokussierung weiterzutreiben, um auch im Bereich Digitalisierung sich besser aufzustellen? Und da merken wir mal wieder, das ist eine Sache, die für Schulen durchaus wichtig ist und durchaus Sinn macht, weil häufig fragen uns den Schulen, die sich erneut bewerben, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir hier machen bisher. Wir wissen auch eigentlich nicht, was wir in Zukunft tun. Im Nachgang sagen sie dann, jetzt haben wir eine Idee, was wir machen können, danke dafür. Die Schulen bekommen von uns ein Türschild, DIN A4 groß, wo sie den Eltern signalisieren können, wir haben uns hier fokussiert auf Digitalisierung, auf MINT. Und das wirkt bei den Eltern durchaus, weil viele Eltern sagen für ihre Kinder, Mensch, wenn da MINT-Schwerpunkt ist, da hat mein Kind nie ein Problem, Geld zu verdienen, weil MINT wird immer wichtig bleiben.
Kind, lern doch mal was Anständiges.
Ja, genau. Und speziell so in den Flächenländern gibt es durchaus einen Wettbewerb zwischen den Schulen um Schülerinnen und Schüler. Das können wir hier uns in Berlin mit unseren Schulen nicht wirklich vorstellen.
Das stimmt, ja.
Weil hier sagen ja tendenziell die Schulen eher, sorry, aber wir haben schon genügend.
Eine Warteliste und ein NC.
Genau.
Ja, wenn es auf die Oberschule geht, ein NC. Egal, verrückt. Aber lassen wir das. Okay.
So, also das ist dann halt ein Vorteil, klassischer Wettbewerbsvorteil für die Schulen.
Okay, wieder Attraktivität schaffen.
Genau. Was die Schulen auch von uns bekommen, ist Wertschätzung. Nämlich, wenn sie dann auf so einer Ehrungsfeier sind und ihrem obersten Dienstherrn mal die Hand schütteln. Das ist verblüffend, was das in wirklich altgedienten Schulleiterinnen und Schulleitern auslöst.
Ja.
Wie stolz die sind, dass ihnen mal ihre Ministerin oder ihr Schulsenator die Hand schüttelt, sie beglückwünscht. Und da gehen die quasi schwebend raus. Ist wirklich verblüffend. Und ich habe die dann auch immer mal gefragt, die Lehrkräfte, sagt euch keiner mal, dass ihr einen guten Job macht? Nö, das sagt uns keiner. Und wenn uns mal einer was sagt, ist, warum sollen wir euch denn loben? Wir geben euch doch Geld. Das muss doch reichen. Also ganz, ganz komisch.
Ja.
Und das können die Schulen wirklich für sich dann mitnehmen, diese Wertschätzung. Auch mal die Rückkopplung, dass sie auf einem guten, richtigen Weg sind. Das kriegen sie von uns mit. Last but not least kriegen sie dann auch von uns Angebote von unseren ganzen Partnern aus der MINT-Community, was sie halt machen können.
Also Inspiration, das ist sehr gut. Jetzt, Harald, jetzt habt ihr alle wichtigen Player an einem Tisch. Ihr habt die Kinder, ihr habt die Eltern, ihr habt die Lehrkräfte und ihr habt die Politik. Was muss denn passieren, also in all diesen Bereichen aus eurer Sicht, damit wir schneller vorankommen und vielleicht nicht 10% der Schulen MINT-freundlich sind, sondern ganz schnell 20, 30 oder irgendwann 100?
Also generell sollte man in Deutschland gucken, dass man diese Technologieskepsis abbaut. Das ist eine Aufgabe, wo Lehrkräfte dran teilhaben können, wo auch Firmen, Verwaltungen, die Politik teilhaben kann, um diese Technologieskepsis abzubauen. Dass man den MINT-Lehrkräften mehr Wertschätzung gegenüber zeigt. Es geht bei vielen Lehrkräften nicht darum, dass sie noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Das ist es nicht. Viele Lehrkräfte, die ich kennengelernt habe in den letzten 5, 6 Jahren, wo ich hier bin, merke ich, die sind extremst intrinsisch motiviert. Und ob sie 100 Euro mehr im Jahr verdienen oder nicht, relativ egal. Also es geht wirklich um diese Wertschätzung, dass man ihnen wirklich signalisiert, ihr macht einen guten Job. Was auch immer so ein bisschen ein Punkt ist, was mir die Schulen sagen, wir sind hier immer plötzlich Treiber für irgendwelche politischen Vorgaben. Lasst uns doch das tun, was wir am besten können, nämlich lehren. Deshalb heißen ja die Lehrkräfte auch Lehrkräfte, weil sie lehren sollen. Weil es gibt eigentlich jedes Jahr ein neues Thema, was ganz wichtig ist für die Schulen. Dann dürfen sie da entsprechende Kurse aufbereiten, dann dürfen sie das dort umsetzen, Workshops, Besuche machen. Aber die Themen verlassen die Schulen dann auch nie. Die Schulen bleiben dann mit diesen Themen verhaftet, und sodass jedes Jahr mehr da oben drauf kommt. Dann so ein Punkt, bürokratische Hürden, dass man da an dieser Stelle ansetzt. Das ist auch für jeden Privatmenschen nachvollziehbar, dass Bürokratie auch Hürden sind. Und wenn man da ein bisschen die Hürden wegnimmt, würde das die Lehrkräfte befähigen sich, um ihren eigentlichen Job, nämlich das Lehren, zu kümmern. Ja, das klingt ein bisschen platt vielleicht.
Nee, das können wir ja in allen Bereichen. Also einfach mal weniger zusätzliche Arbeit drauf, sondern eher erleichtern, damit man schneller neue Sachen implementieren kann.
Genau.
Ganz klar.
Genau. Und so das Bild, was es immer noch gibt, ist, dass auch der naturwissenschaftliche Lehrer auch fürs Abstauben der naturwissenschaftlichen Sammlung da ist. Dafür ist der, ich komme aus der freien Wirtschaft, dafür ist er einfach zu gut bezahlt und macht ihm wahrscheinlich auch nicht wirklich Spaß, für das, was er in seiner Ausbildung aufwenden musste, plötzlich abzustauben. Ich glaube wirklich, da kann man relativ viel machen, wenn man die bürokratischen Hürden ein bisschen abbaut. Da gab es dann auch mal vom Nationalen MINT-Forum, wo wir ja Mitglied sind als MINT-Zukunft, mal ein Papier Schulpersonal, wo das auch durchaus gefordert wurde, dass man diese bürokratischen Hürden ein bisschen zurückschraubt. Dass man den Lehrern auch ein bisschen mehr Eigenverantwortlichkeit gibt. dass die ihren Job wirklich auch ausführen können. Das ist alles mit den bürokratischen Hürden gemeint. Last but not least, das ist auch so ein bisschen, wenn ich an den Einsatz innovativer Technologien denke. Das ist ja in Deutschland generell ein bisschen schleppend. Ich sage mal hier drei Schlagwörter: künstliche Intelligenz, Kernenergie, Genforschung. Was so in der Presse, in den Medien häufig als erstes zu lesen ist, sind ja die Risiken, die Gefahren, die mit diesen innovativen Technologien zusammenhängt. Das ist immer das Erste, was genannt wird. Und danach kommt dann erst, was da eigentlich für Potenziale, für Möglichkeiten drinstecken. Und da glaube ich auch, wenn man den MINT-Nachwuchs größer, also von der Anzahl her haben möchte, auch von der Qualität her, dass man da auch ein bisschen weniger die Risiken in den Mittelpunkt auch in den Schulen stellt, sondern zumindest gleichrangig daneben die Chancen und die Möglichkeit. Weil ich habe auch immer wieder jetzt gesehen, bei den vielen Schulen, die ich kennengelernt habe, Schülerinnen und Schüler sind ja extremst neugierig und wissbegierig eigentlich. Und da muss man sie nur leicht anstupsen beim attraktiven Thema, was auch durch die Presse geht, wie KI, Genforschung jetzt mit den Impfstoffen da von BioNTech. Das ist ja auch für Schülerinnen und Schüler spannend. Oh, was kann man denn da machen? Wie geht dann das? Und da, glaube ich, kann man diese Freude am Entdecken, diese Neugier positiv nutzen, um erstmal ein gerütteltes Maß an Know-how bei Schülerinnen und Schülern zu erzeugen, um dann durchaus auch auf Risiken und Gefahren aufmerksam zu machen. Mhm. Aber zumindest gleichrangig sollte man diese beiden Themenfelder betrachten.
Also, wenn wir mehr Schüler in den MINT-Berufen später wollen und sie schon während der Schulzeit sich für MINT-Fächer interessieren lassen wollen, dann sind wir alle gefragt, also wir als Gesellschaft, genauso wie natürlich die Lehrkräfte und natürlich auch die Politik. Ein Mann, der das aus erster Hand weiß, ist Harald Fisch. Mit seiner Initiative MINT Zukunft schaffen kümmert er sich darum, dass Schulen MINT-affiner bzw. MINT-zertifiziert werden, MINT-freundliche Schule und digitale Schule. Wenn das Ihre Schule noch nicht hat oder eure bzw. die eurer Kinder, gar kein Thema, einfach bewerben und wenn es passt, dann gibt es auch eine Ehrung und eine Zertifizierung. Vielen Dank, Harald.
Gerne, war mir ein Vergnügen.
Ja, spannende Initiative, die wir beim Eco-Verband ja auch nach Kräften unterstützen und deswegen hier auch nochmal der Hinweis für alle Schulen, die in dem Bereich aktiv sind, bewerbt euch bis zum 31. Mai. Geht das noch bei der Initiative MINT Zukunft schaffen für die Auszeichnung Digitale Schule, MINT-freundliche Schule? Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer im Netz unter www.mintzukunftschaffen.de und das verlinken wir natürlich einfach auch nochmal in den Shownotes.
So, und wenn ihr keine Schulkinder habt und selber schon eine Weile aus der Schule raus seid und auch zufällig nicht gerade an Schulen arbeitet, könnt ihr euch auch bewerben und zwar mit eurem Unternehmen und zwar hier die Solution zu joinen, also Join the Solution. Wir haben ja beim Netzpolitischen Forum nochmal ganz deutlich über das Energieeffizienzgesetz geredet und darüber irgendwie, dass wir natürlich alle nachhaltig digitalisieren müssen. Ich habe vorhin gesagt, Wissing hat ein paar schlaue Sachen gesagt. Eine Sache, die ich nicht vergessen habe und die ich wirklich klug fand, war, dass er gesagt hat, wir dürfen nicht den gleichen Fehler wie damals bei der Industrialisierung machen. Erstmal alles irgendwie machen und dann teuer und langwierig und energie- und umweltunfreundlich danach irgendwie transformieren, sondern wir sollten jetzt die Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung gleich mitdenken. Ich weiß, ihr macht es, aber ihr müsst drüber reden. Wir brauchen da auf jeden Fall coole Beispiele. Insofern join the solution, meldet euch da an, dann können wir vorbeikommen, uns eure Leuchtturmprojekte angucken und die der breiten Öffentlichkeit in diesem Podcast oder in Form meines Videos oder bei der nächsten Veranstaltung zeigen. Wir brauchen da mehr Futter.
So sieht's aus.
Das war die Wesen, war, wie wir hier in Berlin sagen.
Damit sind wir schon wieder am Schluss, genau. Ja, nächste Folge sprechen wir tatsächlich nochmal über das Thema digitale Infrastruktur, was ja sozusagen die Basis und das Fundament für alles ist, auch für digitale Bildung und für digitale Schulen. Also wer sich immer schon mal gefragt hat, was ist eigentlich ein Rechenzentrum und wofür gibt es die und wie arbeiten die, einfach nächste Folge in 2 Wochen wieder reinhören.
Da stellen wir uns ganz dumm und fragen uns, was ist ein Rechenzentrum, ne? Um es mal mit Herrn Pfeiffer zu sagen. Also, habt eine schöne Zeit bis dahin, bleibt gesund und falls die Nase läuft, ja, Schnauben hilft. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.